Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 4. Januar. Man kann ja nicht sagen, dass das Handwerk nicht alles versucht, um an Nachwuchs zu kommen. Man ist da unterwegs, wo sich die Jugendlichen heutzutage tummeln. Auf YouTube zum Beispiel.
Jedes Jahr bleiben tausende freie Stellen im Handwerk unbesetzt. Das ist für uns mal Grund genug, einen genauen Blick auf diesen Berufsstand zu werfen. In den nächsten Minuten werde ich euch 5 Gründe nennen, warum eine Ausbildung im handwerklichen Bereich cool für euch ist. Und ich erkläre euch ein paar Sachen, die ihr bei einer Ausbildung im Handwerk auch bedenken müsst.
Die Rekrutierer der Neuzeit haben hippe Mützen auf und Piercings in der Nase und versuchen zumindest auch in der Ansprechhaltung die Sprache der Jugend zu sprechen. Oft werden auch Influencer engagiert, die Lust machen sollen, mal über den eigenen Handyrand zu gucken und das echte Leben da draußen kennenzulernen.
Dieses Video wird von Deine Zukunft ist bunt unterstützt. Das ist eine Initiative von Brillux, um mehr junge Menschen für eine Ausbildung im Malerhandwerk zu begeistern. Denn wie in fast allen Handwerksberufen wird auch hier dringend Nachwuchs gesucht. Warum das so ist, dass immer weniger junge Menschen eine Ausbildung in dem Bereich machen wollen, das will ich heute herausfinden.
Die Gründe sind sicher vielfältig. Nehmen wir zum Beispiel diesen Koch in Bayern. Für ihn ist die Lage
sehr schwierig. Ich habe früher im Jahr zwischen 40 und 60 Bewerbungen gehabt an meinem Schreibtisch. Und mittlerweile kriege ich gerade einmal noch 10. Obwohl wir auf Messen gehen, Ausbildungsmessen und auch Werbung für unseren Beruf machen,
sagte er in einer Pro7-Reportage. Und wenn man dann mal endlich jemanden in der Küche hat, dann scheint es offenbar mit der Motivation zu hapern.
Ich denke mal, das ist nicht nur bei uns in der Gastronomie so, es wird auch in vielen anderen Branchen so sein. Auch die Einstellung der ganzen Lehrlinge, wenn sie mal hier sind. Entweder kommen sie zu spät, sie kommen gar nicht oder sie kommen an und haben gar keine Lust, irgendwas zu machen, stehen an der Ecke. Die jungen Leute heutzutage, die möchten einfach gar nicht mehr arbeiten.
Vielleicht sollte man es sich nicht so einfach machen und den schwarzen Peter den Jugendlichen zuschieben. Klar hat es mehr Glamour, YouTube- oder TikTok-Star zu werden, statt Zwiebeln zu schneiden. Aber wenn man sich das Ausbildungsgehalt im ersten Lehrjahr eines Kochs anschaut, dann darf man vielleicht schon mal die Stirn runzeln. In Bayern verdient ein Koch-Azubi um die 650 Euro im Monat. In Sachsen-Anhalt sind es nur 460 Euro. Brutto, wohlgemerkt. Das ist bei einer 40-Stunden-Woche ein Stundenlohn von knapp 3 Euro. Das sollte sich Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer vielleicht vor Augen halten, der gestern wieder einmal vor einem Fachkräftemangel gewarnt hat. Allein im Handwerk bleiben jedes Jahr um die 18.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger springt ihm bei und weist auf ein weiteres Problem hin, die demografische Wende. Die käme in 3 Jahren mit voller Wucht. Dann gehen nämlich mehr Menschen in Rente, als auf den Arbeitsmarkt nachrücken. Den Babyboomern tun langsam die Knochen weg.
Wie lange arbeiten Sie schon auf dem Bau?
37 Jahre. Ich weiß ja nicht, wie die nächsten Jahre. Ich merke das schon, dass es so ein bisschen, dass ich abbaue.
Fakt ist, der Arbeitsmarkt hierzulande steht vor gewaltigen Herausforderungen. Um den Nachwuchs für das Handwerk zu begeistern, braucht es mehr als bunte YouTube-Filmchen. Auch und gerade mit Blick auf eine anstehende Erhöhung des Mindestlohns muss die Entlohnung junger Menschen in den meisten Ausbildungsberufen den Lebensrealitäten in diesem Land angepasst werden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview erklärt Michael Bloss, EU-Abgeordneter der Grünen, warum es eine schlechte Idee ist, die Atomkraft wieder zu reaktivieren.
Bisher gibt es eigentlich keine wirklich neuen Atomkraftwerke, die ins Netz gehen. Das in Finnland, das wird jetzt seit 12 Jahren gebaut und wird nie fertig. Das in Frankreich, Flamanville, das sollte am Anfang 3 Milliarden kosten, jetzt ist es schon bei 19 Milliarden.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwed und Annette Weißbach berichten über digitale Kleidung und Chinas Dauerpleiteunternehmen Evergrande. Wir fürchten uns um aussterbende Sprachen und wundern uns über einen K-Pop-Song, der Salz in alte Wunden zwischen Japan und Korea streut. Kurz vor Silvester, wir haben bereits gestern Morgen darüber berichtet, schlug die EU-Kommission vor, Atomkraft künftig in die EU-Taxonomie aufzunehmen. Mit dieser Verordnung werden nachhaltige Energiequellen definiert. Die treibende Kraft bei diesem Verfahren ist Frankreich. Kurz vor der nächsten Präsidentschaftswahl möchte Emmanuel Macron seine Agenda durchsetzen. Unterstützung bekommt er vor allem aus dem konservativen Lager der EU. Noch sind die Mehrheit der EU-Länder für die Aufnahme der Atomkraft in die Taxonomie. Deutschland ist entsetzt. Und das knapp 11 Jahre nach der Ankündigung von Angela Merkel, aus der Atomkraft auszusteigen.
Aber wir haben nach der für mich jedenfalls unvorstellbaren Havarie in Fukushima noch einmal die Rolle der Kernenergie überdenken müssen und deshalb uns entschlossen, den beschlossenen Weg des Herbstes noch schneller zu gehen und zu gestalten. Wir wollen, dass der Strom der Zukunft sicher sein soll. Und für diesen Strom der Zukunft brauchen wir eine neue Architektur unseres Energiewesens.
Michael Bloss sitzt in Brüssel und ist der Klimabeauftragte der Grünen im Europäischen Parlament. Er ist Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen und im Energieausschuss. Der 35-jährige Abgeordnete wirft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Greenwashing vor. Chefredakteur von The Pioneer Michael Bröker hat mit Bloss über das neue Vorhaben der EU gesprochen. Warum er das kritisch sieht, das hören Sie jetzt.
Herzlich willkommen, Michael Bloss. Schönen guten Tag und einen Gruß nach Stuttgart.
Hallo.
Herr Bloss, danke, dass Sie zur Verfügung stehen, obwohl Sie noch im Urlaub sind. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal, sollte es im Hintergrund ein kleines Babygeschrei geben, dann liegt das an der Tochter von Michael Bloss?
Richtig, genau.
Und das ist trotzdem natürlich überhaupt kein Problem. Vielen Dank, lieber Herr Bloss, dass Sie mit uns über das Thema sprechen, was gerade alle beschäftigt. Nämlich, die EU-Kommission findet, dass die Atomkraft grün und nachhaltig ist. Lagen die Grünen eventuell in den letzten Jahrzehnten einfach falsch?
Ich glaube nicht, dass wir dort falsch lagen. Die Atomkraft ist das Gegenteil von nachhaltig. Sie ist höchst gefährlich. Sie hat wirklich das Potenzial, wenn da was passiert bei so einem Atomkraftwerk, den Landstrich für Jahrzehnte, Tausende von Jahren zu verseuchen. Also das ist einfach so eine Hochrisikotechnologie, die wir nicht mehr anwenden sollten. Wir haben die erneuerbaren Energien, die sind wunderbar CO2-arm und gleichzeitig noch sicher. Also warum sollten wir jetzt wieder was anderes nehmen, wenn wir schon die Lösung haben?
CO2-frei oder CO2-arm ist die Kernkraft allerdings auch, vielleicht nicht ganz risikolos. Ist das nicht dann in einem Energiemix dennoch zumindest zu diskutieren, wie es eben ja auch viele europäische Partnerländer gerade machen?
Also ich glaube, in Deutschland will eigentlich niemand mehr die Atomkraft haben. Ich kenne wirklich auch von der Unternehmensseite, haben sich alle darauf eingestellt, aus der Atomkraft auszusteigen. Wir haben immer noch kein Endlager, obwohl es die Suche schon seit Ewigkeiten gibt. Dieses Endlager, was am Anfang bestimmt worden ist. Gorleben, das sollte irgendwie für tausende von Jahren sicher sein. Nach 20 Jahren ist da schon Wasser eingebrochen. Also das ist, glaube ich, wir sind sehr gut beraten, diesen Weg jetzt weiterzugehen und auf die Erneuerbaren zu setzen. Und damit können wir wirklich auch der Welt zeigen, dass es geht, klimaneutral zu werden mit den Erneuerbaren. Und das ist auch eine Riesenchance für die deutsche Wirtschaft. Und davon sollten wir uns jetzt nicht beirren lassen.
Warum sehen das denn so viele europäische Länder anders, Herr Bloss? Das müssen Sie uns mal erklären. Die Niederlande, Großbritannien, vor allem natürlich Frankreich, die halten ja an dieser Energieerzeugung fest. Verstehen die ihre Argumente einfach nicht?
Wenn man sich das mal anschaut, dann gibt es zum Beispiel in Tschechien eine große Tradition. Die Tschechen haben in der Sowjetunion damals die Atomkraftwerke gebaut. In Frankreich ist es natürlich ein großer Wirtschaftsfaktor. Allerdings ist auch diese Renaissance der Atomkraft schon mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Denn bisher gibt es eigentlich keine wirklich neuen Atomkraftwerke, die ins Netz gehen. Das in Finnland, das wird jetzt seit 12 Jahren gebaut und wird nie fertig. Das in Frankreich, Flamanville, das sollte am Anfang 3 Milliarden kosten. Jetzt ist es schon bei 19 Milliarden. Also überall, wo man versucht, jetzt nochmal auf Atomkraft zu setzen, da funktioniert es eigentlich nicht. Währenddessen der Ausbau von Wind und Sonne, da war es bisher nicht die Technologie, sondern da waren es die bürokratischen Hemmnisse, die dazu geführt haben, dass man nicht weiter ausbaut. Und die Technologie funktioniert eigentlich sehr gut. Also sollten wir da uns jetzt auch eben auf diese Erneuerbaren konzentrieren.
Aber Herr Bloss, nun hat die EU-Kommission diese E-Mail an Silvesternacht geschrieben und Sie erwarten doch wahrscheinlich auch, dass Sie bei dieser Position bleiben und in 2 Wochen, wenn die finale Entscheidung kommt, die EU-Kommission die Atomkraft eben als grün oder nachhaltig bezeichnet. Richtig? Oder sehen Sie da noch die Kehrtwende kommen?
Also ich erwarte das jetzt erstmal nicht. Die EU-Kommission hat wahrscheinlich das auch so spät geschickt, ein bisschen um uns zu ärgern, aber auch deshalb, weil es einfach eine sehr, sehr schwierige Debatte war. Und weil gerade Frankreich sehr darauf gedrängt hat, dass es jetzt so kommen soll, auch kurz vor der Ratspräsidentschaft von Frankreich selbst. Und deshalb denke ich, dass das jetzt eigentlich schon der Kompromiss ist, den die Kommission dort versucht hat zu finden. Jetzt ist die Frage, hält der Kompromiss oder ist er vielleicht so gestrickt, dass er vielen vor den Kopf stößt? Die einen, weil sie die Atomkraft nicht mögen, die anderen, weil sie denken, das, was da zu Gas drin steht, ist viel zu ambitioniert. Und vielleicht entsteht so noch eine Mehrheit gegen diesen Vorschlag innerhalb des Europäischen Parlaments oder der Mitgliedstaaten. Aber dass die Kommission jetzt groß was anderes vorlegt, das erwarte ich eigentlich nicht.
Das heißt, Deutschland wird sich dann im Grunde ja fast national verhalten müssen und versuchen, eine europäische Mehrheitsentscheidung zu blockieren?
Eine europäische Mehrheitsentscheidung würde dann eine europäische Mehrheitsentscheidung sein. Aber Deutschland oder beziehungsweise haben wir schon der Klimaminister Robert Habeck gesagt, dass er dort keine Zustimmung zu diesem delegierten Rechtsakt sieht von deutscher Seite. Also und jetzt ist die Frage, ob sich eben genügend finden, die dort zustimmen wollen.
Also Sie würden auch den Weg gehen, den Österreich schon angedacht hat, dass man versucht, das über den Klageweg zu verhindern?
Ich bin ja im Europäischen Parlament und dieser europäische Rechtsakt kann vom Europäischen Parlament und vom Rat abgelehnt werden. Und ich werde natürlich versuchen, im Parlament eine Mehrheit dafür herzustellen, diesen delegierten Rechtsakt abzulehnen.
Wie sieht es denn im Moment aus im Parlament mit der Stimmung oder Debattenlage bei dem Thema?
Also ich bin gespannt. Ich habe jetzt auch in die Zeitungen geschaut. Bisher habe ich noch nicht von allen Seiten genau verstanden, wie sie sich in diese Richtung positionieren. Das Europäische Parlament ist ja auch immer eines mit dynamischen Mehrheiten. Es gibt keine Opposition, eine klare und dann eine Regierungsfraktion, sondern die Mehrheiten bilden sich immer neu. Ich denke mal, dass es viele geben wird. Die Grünen werden auf jeden Fall dagegen sein. Teile der Sozialdemokraten auch, gerade wegen dieser Atomkraft-Geschichte. Dann wird es aber auch welche geben eher von der konservativen Seite des Hauses, die sich diese Vorgaben zu Gas anschauen werden und das für zu streng befinden werden und vielleicht auch deswegen dagegen stimmen. Also von daher ist es noch eine dynamische Lage und es könnte durchaus sein, dass dort auch eine Ablehnung zustande kommt. Versprechen kann ich es aber natürlich nicht, denn sagen wir mal, die Pro-Atom- und Pro-Gas-Abgeordneten, die sind derzeit noch in der Mehrheit.
Sind denn die Länder, die Atomkraft zumindest weiterlaufen lassen, ist das vor allem Frankreich oder gibt es da wirklich auch eine inhaltliche Überzeugung in anderen europäischen Ländern wie Niederlande, dass man da erstmal nicht raus will?
Also in dem niederländischen Koalitionsvertrag, der jetzt ja auch vor kurzem erst rausgekommen ist, nachdem die 8 Monate lang verhandelt haben, dort steht drin, dass man darüber nachdenkt, wieder ein neues Atomkraftwerk zu bauen. Also das ist von den Liberalen dort in den Koalitionsvertrag reingeschrieben worden. Da gibt es also auch Ideen in diese Richtung. Ich sehe das aber nicht. Also ich sehe erstens nicht, wer soll das bauen? Das dauert ewig, das kostet unglaublich viel. Und das kostet auch die Steuerzahlerinnen und Zahler unglaublich viel. Und es gibt viel bessere Technologien. Das Atomkraftwerk in Finnland, was eben seit 12 Jahren gebaut wird, das soll jetzt fertig gebaut werden. Mal sehen, ob es wirklich überhaupt passiert. Genau, und in Frankreich, da geht es halt dann auch wirklich darum, dass große französische Energieunternehmen, das die ganzen Atomkraftwerke betreibt und in staatlicher Hand ist, dass die unglaublich verschuldet sind und dass die versuchen, über diese EU-Taxonomie nochmal neue Finanzspritzen zu bekommen für dieses Unternehmen. Dass jetzt wirklich ein Revival der Atomkraft in Europa bevorsteht, das sehe ich gerade wirklich nicht.
Aber Herr Bloss, wenn Ihre Tochter, die sich gerade bemerkbar macht, wenn die älter geworden ist, viel älter geworden ist, wie wollen Sie ihr dann erklären, dass man Milliarden Entschädigungen für alte AKW-Betreiber zahlt, zeitweise bei ungünstigen Wetterlagen Atomstrom aus dem Ausland importieren muss hier in Deutschland und dann vielleicht auch noch über den EU-Etat, an dem Deutschland ja nun mal ein Viertel hält, dann auch noch die AKW-Forschung in Frankreich finanziert und trotzdem aus allem hier aussteigt?
Ich würde meiner Tochter gerne erklären, dass ich alles dafür getan habe, dass diese Taxonomie also dieses Greenwashing von Gas und Atomkraft, dann doch nicht durchgekommen ist. Und am besten wäre es natürlich, wir würden wirklich das schaffen, was wir uns vorgenommen haben, nämlich, dass wir 80% Erneuerbare haben im Jahr 2030 und dann natürlich auch ganz viel erneuerbaren Strom an Europa liefern. Und das Energiesystem der Zukunft, so wie ich mir das eben vorstelle, ist eines, wo wir europäisch vernetzt sind. Also das ist klar, wenn in ganz Europa ist es sehr selten, dass mal die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und wenn dann eben sehr viel Wind in Frankreich weht, dann bekommen wir den französischen Windstrom, wenn der Wind gerade bei uns nicht weht.
Wir wünschen Ihrer Tochter und uns natürlich eine grüne und fossilfreie und CO2-freie Zukunft. Ich bedanke mich, dass Sie im Urlaub noch kurzfristig für uns zur Verfügung standen. Herr Bloß, einen schönen Tag noch und schönen Gruß an die Tochter.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen und auch danke im Namen meiner Tochter.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen wir heute mal in die Zukunft. Zumindest auf der Meta-Ebene. Mehr weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, in der Metaverse, also im Metaversum, kann man jetzt Kleidung unter anderem von Ralph Lauren kaufen. Ich besitze also zum Beispiel ein digitales T-Shirt. Warum sollte man das tun?
Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum man sich im echten Leben auch Markenklamotten kaufen würde. Also das hat vor allem damit zu tun, wie man sich im Metaverse so präsentieren will. Im echten Leben legen die Menschen ja auch Wert drauf, wie man sich so in der Öffentlichkeit zeigt und vor allem, wie man sich vor anderen Menschen darstellt. Manche legen da mehr Wert drauf, andere weniger. Aber es ist ja auch so, dass man mit Markenklamotten oder bestimmten Konsumgütern Aufmerksamkeit und Anerkennung von anderen bekommen möchte. Und im Metaverse ist es im Prinzip nichts anderes. Also auch in der virtuellen Welt gibt es dann bestimmte Produkte, die dann als Statussymbol gelten. Und für Leute, die sich zum Beispiel echte Ralph Lauren Klamotten nicht leisten können, für die ist dann zumindest im Metaverse dieses Gefühl von Luxus irgendwie erreichbar.
Ist es eine neue Art der Anlageform oder doch nur Spielerei?
Das ist tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch etwas schwer zu sagen. Wenn man es als Anlageform sieht, dann ist es doch eine sehr spekulative. Dass man im Metaverse viel Geld machen kann und dass die Leute da auch viel Geld ausgeben, das haben wir ja schon gesehen beim Handel zum Beispiel von digitaler Kunst oder von Grundstücken. Und im Vergleich zum echten Leben sind die Klamotten von Ralph Lauren tatsächlich auch noch echt günstig. Im Metaverse gibt es die Kleidungsstücke schon für $3 bis $5. Die kosten im echten Laden schon mal eher so um die $500. Sollte das bei den Nutzern im Metaverse angenommen werden, kann ich mir persönlich vorstellen, dass die Preise da auch noch nach oben gehen. Und was ja auch ein Unterschied ist zur realen Welt, im echten Leben ist es ja doch eher schwer, getragene Klamotten für mehr Geld zu verkaufen, als man sie gekauft hat. Im Metaverse spricht da eigentlich nichts dagegen. Kann also gut sein, dass wir irgendwann dann bald auch so eine digitale Kleiderbörse in der virtuellen Welt haben, wo jetzt die frühen Anleger, die jetzt ihr Ralph Lauren T-Shirt für $3 gekauft haben, das dann wieder sehr viel teurer verkaufen könnten. So oder so ist es aber für die Unternehmen eine massive Chance, das als neuen Markt hier zu erschließen. Analysten zufolge könnten Unternehmen mit dem Verkauf von virtuellen Klamotten ihren Markt bis 2030 um mehr als 10% erweitern und das wäre dann schon echt beachtlich und auch wirtschaftlich relevant.
Danke, Anne, für diesen digitalen Durchblick. Und damit schalten wir direkt weiter zu unserer Kollegin Annette Weißbach nach Frankfurt. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Annette, auch das Jahr 2022 kommt nicht ohne neue Nachrichten vom chinesischen Immobiliengiganten Evergrande aus. Was ist dieses Mal passiert?
Nun, der hochverschuldete Immobilienkonzern Evergrande kommt einfach aus den schlechten Nachrichten nicht raus. Nun geht es darum, dass ihnen die Genehmigung für 39 Luxusferienimmobilienwohnungen gefehlt haben und die lokalen Behörden nun anordnen, diese abzureißen. Das bedeutet natürlich noch mehr finanziellen Druck für Evergrande, die ja sowieso schon in finanziellen Nöten sind. 2021 hat Evergrande mehrere Zinstermine verpasst und der Markt geht mittlerweile fast davon aus, dass nur noch die inländischen Anleihen wirklich bedient werden, also die chinesischen Gläubiger und die internationalen Gläubiger wohl auf ihren Anleihen von Evergrande sitzen bleiben. Grundsätzlich ist das nicht nur ein Problem von Evergrande, sondern vom generellen chinesischen Immobilienmarkt, denn die Entwickler haben alle auf immer weiter steigende Preise gesetzt und haben im Grunde genommen immer fast zu 100% fremdfinanziert. Deswegen sind die auch alle so überschuldet. Jetzt geht die People Bank of China, die chinesische Notenbank, davon aus, dass im ersten Quartal die Preise für Wohnimmobilien sogar fallen könnten. Und da könnte noch mehr Druck auf den Kessel kommen.
Na, da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Danke, Annette, für diesen Einblick.
Danke, Chelsea.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass ein einziges Wort in einem Lied so viel Ärger anrichten kann. Der Sänger Jin aus der bekannten K-Pop-Band BTS hat eine Solo-Single Super Tuna herausgebracht. Der Song kam sehr gut an. Bei YouTube erreichte er innerhalb kürzester Zeit über 20 Millionen Views. Auch in Japan gibt es viele BTS-Fans und man hörte sich den Hit dort auch ganz genau an. Eigentlich handelt das Lied ganz friedlich vom Angeln. Aber weil Jin darin singt, Ostmeer, Westmeer, wo ist mein Fisch, sind jetzt alle aus dem Häuschen. Alte Wunden wurden aufgerissen und ein Streit bricht aus, der seit Jahrzehnten unterschwellig in der Region brodelt. Japan und Korea können sich nämlich nicht auf eine gemeinsame Benennung des pazifischen Binnenmeers zwischen den Ländern einigen. Für Japan ist die einzig richtige Bezeichnung japanisches Meer. Südkorea sieht darin aber ein Zeugnis der japanischen Kolonialherrschaft von 1910 bis 1945 und besteht auf dem Namen Ostmeer. Und Nordkorea möchte es am liebsten koreanisches Ostmeer nennen. Sie sehen, es ist kompliziert. Ob Ostmeer oder japanisches Meer, dem Thunfisch ist es letztlich egal, wo er geangelt wird.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass so viele Sprachen zu verstummen drohen. Von den 7000 aktiven Sprachen, die auf dieser Welt gesprochen werden, ist mehr als die Hälfte vom Aussterben bzw. vom Aussprechen bedroht. 1500 Sprachen könnten nach einer aktuellen Studie der Universität in Canberra noch in diesem Jahrhundert verstummen. Grund dafür ist unter anderem die Straßendichte in bestimmten Gegenden. Wenn die Menschen aus eher unwegsamen Gebieten in eine nahegelegene Stadt fahren, um beispielsweise zu arbeiten, wird die Mehrheitssprache, die für die Arbeit benötigt wird, einfach relevanter. Anlass für uns heute Morgen an die seltensten Sprachen der Welt zu erinnern. Zum Beispiel Ta. Das ist eine Sprache, die nur noch von rund 2500 Menschen in Botswana und Namibia gesprochen wird. Das Besondere daran sind die gut 80 Klick- und Schnalzlaute, die zentraler Bestandteil der Kommunikation sind. Das zum Beispiel heißt auf Ta gehen.
Da, da.
Das hier heißt arbeiten. Man achte auf die wirklich feinen Nuancen im Vergleich zum vorherigen Wort.
Da, da.
Und das bedeutet klein in der Sprache Ta.
In.
Da schnalzt nicht nur der Linguist vor Begeisterung mit der Zunge. Noch seltener und vielleicht die seltenste Sprache der Welt ist Bandeshi. Diese Sprache wird angeblich nur noch von 3 Personen in einem abgelegenen Tal in Pakistan gesprochen. Das hier ist Bandeshi und bedeutet, mein Dorf ist sehr schön. Und das, wie geht es dir auf Bandeshi? Aber manchmal braucht man sowieso keine Sprache, um ein Gefühl zu vermitteln. Wie in diesem Song von Adriano Celentano, es ist eine Spaßproduktion aus dem Jahre 1972 und soll wie amerikanisches Englisch klingen, ist aber letztlich nur reines Kauderwelsch. Starten Sie jetzt gelassen in diesen neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker. Morgen ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place. Good.
stained lips.